um euch einen kurzen Überblick zu geben, so wo das Ganze denn liegt. Das ist Mexiko, das Grüne, oben die Vereinigten Staaten von Amerika, unten Guatemala. Und Mexiko liegt hier ganz Chiapas liegt hier ganz im Süden Mexikos an der guatemaltekischen Grenze. Und die Gebiete der Zapatisten liegen dann nochmal ganz im Südosten an der guatemaltekischen Grenze. Dazu haben wir später nochmal eine andere Karte, wo wir da das genauer zeigen werden. Also zu Chiapas, da ist es so, dass nach der mexikanischen Revolution, also von 1910 bis 1920, gab es in Mexiko eine Revolution, in der sehr viele soziale Reformen auch durchgeführt wurden, Landreformen, Arbeiterrechte und so. Und die sind aber in Chiapas niemals umgesetzt worden. Also in Chiapas gab es keine richtigen Kämpfe und in Chiapas gab es eine sehr starke Elite und die hat es geschafft, mithilfe von Korporatismus und verschiedenen anderen Taktiken ihre Macht zu behalten. Noch bis in die 90er, nein, bis zum Aufstand. Und ja, in den 90ern herrschten dann immer noch quasi feudale Verhältnisse. Das heißt, zum Teil lebten die Bauern auf den Plantagen, wurden nur irgendwie in Chips bezahlt, die sie in den plantageneigenen Shops einlösen konnten und so waren sie halt immer noch abhängig wie ein recht Leibeigener. Und was ganz Interessantes fand ich, als ich in einen Vortrag von Markus einmal gehört hatte, da...
Also das ist der Sprecher der Zapatistas.
Da hat er auch gesagt, als wir die Revolution gemacht haben, da waren die Verhältnisse noch so wie in den Romanen von Beethoven. Und Beethoven ist ein deutscher Revolutionär, der in den 20er Jahren in Mexiko gelebt hat und gerade die Situation der dortigen Landarbeiter auch in Chiapas dargestellt hat. Und wenn man die Romane kennt, ist halt ziemlich krass und blutig so. Ja. Ein paar Zahlen zu Chiapas. Ist Mexikos ärmster Bundesstaat. 60% der Bevölkerung ist landwirtschaftlich geprägt. Zwei Drittel der Bevölkerung ist unteren Fehlernährt. Und 80% der Bevölkerung ist indigen. Das haben wir erwähnt, weil es extrem wichtig ist, um das Ganze zu verstehen. Mexiko ist ein krass rassistisches Land. Die indigene Bevölkerung wird immer noch diskriminiert sehr stark. Sie gilt als minderwertig und wird dementsprechend behandelt. Und ja, zu der Entwicklung in Chiapas und warum überhaupt dort diese große Rebellion ausbrechen konnte, ist es sehr wichtig, so ein paar nochmal Entwicklungen seit den 50er Jahren aufzuzeigen. Dadurch, dass die Viehwirtschaft ausgebreitet wurde und auch der Rohstoffabbau, gab es Migrationsbewegungen von landlosen Bauern in den lacandonischen Urwald, der hier an der guatemaltekischen Grenze liegt. Das ist halt so regenwaldartiges Gebiet, was vorher nicht besiedelt wurde. Und dort kam es zur Mischung von verschiedenen Ethnien oder ethnischen Gruppen. Also Mexiko ist ja ein sehr diverses Land, was noch ziemlich von, durch Maya-Kulturen, aber durch andere präkolonialische Kulturen geprägt ist. Und allein in Chiapas gibt es noch sieben indigene Sprachen. Und in dieser Region, durch diese Migration, ist das Ganze in Mischung gekommen. Die Leute haben verschiedene Sprachen gelernt. Zum Teil wurde in den Dörfern auch Spanisch die Hauptsprache. Und bestimmte traditionelle Strukturen sind aufgebrochen. Familienstrukturen, es haben sich daraus auch Frauengruppen gebildet. In der Region hat die katholische Kirche sich sehr engagiert, Frauengruppen zu bilden und die Selbstorganisation der Frauen zu verstärken, sodass es hinter im Aufstand der Zapatisten dazu kam, dass ein Drittel der Kämpferinnen auch Frauen waren. Was in dieser Gesellschaft, die so krass traditionell und indigen geprägt ist, eigentlich etwas sehr Untypisches ist. Ja, und in dieser Region, im lacandonischen Urwald insbesondere, gab es halt seit den 50ern eine sehr lange Tradition von Organisierung, also sozialer Organisierung. Es gab auch schon andere Guerilla-Gruppen erst so, aber die wichtigste, auf die kommen wir dann jetzt.
Genau, 1983 ist so das offizielle Gründungsdatum der EZLN, dem Ejército Zapatista de la Liberación Nacional, dem zapatistischen Befreiungsheer. Allerdings erst noch als eine versteckte Organisation. Es gibt da natürlich diverse Gründungsmythen irgendwie. Einer davon ist, dass dieser charismatische Sprecher der Zapatistas, der Subkommandante Marcos, dass der vorher, wobei das ist, glaube ich, sogar bestätigt, wenn ich das richtig weiß, vorher an der Universität in Mexiko Stadt gelehrt hat und dann in den Untergrund gegangen ist und dann mit verschiedenen anderen Leuten halt eben diese EZLN gegründet hat in Chiapas, auch aus den Erfahrungen der 68er-Revolte dort, die dort auch blutig niedergeschlagen wurde. Die Guerilla gründet sich dort anfangs eben versteckt im lacandonischen Urwald, versucht verschiedene Dörfer zu organisieren in dieser Gegend und gründet sich anfangs wohl mit einem, naja, sagen wir mal, mit einer Art maoistischen Konzept. Ne? Also, dass irgendwie die Bauerngemeinden irgendwie organisiert werden sollen und man dann vom Land langsam auf die Städte zuwandert mit einer Guerilla oder mit einem revolutionären Heer. David hat es schon erwähnt, irgendwie, gerade auch aufgrund dieser Besonderheiten irgendwie der Migrationsströme in diesen Urwald rein und im Aufbrechen von traditionellen Kulturen ist der Frauenanteil enorm hoch. Also sonst fällt mir nur als Beispiel irgendwie noch Nicaragua ein, wo auch recht viele Frauen in der Guerilla waren, aber sonst ist es eher untypisch auch für diese Region. Zur Struktur, die damals wie heute so noch besteht. Es gibt eine Generalkommandantur, also quasi eine militärische Führung der Guerilla. Dann gibt es die Insurgentes, das sind Guerilleros und Guerilleras, die permanent im lacandonischen Urwald in verschiedenen Camps stationiert sind. Also das ist quasi, diese Ebene der Insurgentes ist eine Art stehendes Heer des Zapatistas, das auch bis heute noch existiert. Zahlenangaben gibt es keine dazu. Die Milicianos, das sind Männer und Frauen, die in ihren Gemeinden leben und arbeiten, aber regelmäßig in Ausbildungscamps gehen und potenziell bewaffnet werden können und sich verteidigen können, wenn es zu einem erneuten Aufflammen des Krieges oder so kommt oder zu Aggressionen. Es sind also Leute, die im Prinzip man nicht jetzt von anderen Bauern oder Bäuerinnen unterscheiden kann, irgendwie, die aber eine militärische Grundausbildung haben und regelmäßig geschult werden, dann aber wieder in die Dörfer zurückkehren. Und dann die unterste, natürlich größte Stufe sind die Bases de Apoyo, das sind die zapatistischen Unterstützungsgemeinden. Das heißt, es sind Dörfer, die sich selbst als zapatistisch deklariert haben und offiziell die Zapatistas unterstützen. Natürlich ideell, aber auch materiell in Form von Essen zum Beispiel. Ne? Also wenn dann ein Dorf eine bestimmte Anzahl von Feldern hat, dann geht ein Teil von dem Ertrag halt an diese Strukturen. Ne? Die müssen ja von was leben. Vor allem diese, ich meine, die Milizianos können sich noch selber versorgen, aber diese Insurgentes und die Generalkommandatur und diese ganzen Strukturen, die werden von diesen zivilen Unterstützungsdörfern mitgetragen. Ja, 1993, am Vorabend des offenen Aufstandes, also bis dahin weiß die Öffentlichkeit immer noch nichts von den Zapatistas. Das Militär entdeckt zwar mal so eine Ausbildungsbasis irgendwie, das wird aber runtergespielt und auch nicht groß ernst genommen. 1993, am Vorabend der Revolution, kommt es zu einem Zusammentreffen der Zapatistas und die Gesetze, die nach dem Aufstand gelten sollen, auf zapatistischem Gebiet sollen beschlossen werden. Da wollten wir auf eine Besonderheit hinweisen, nämlich die revolutionären Frauengesetze, die da entstanden sind. Die schienen uns besonders. Es gibt dann eine nette Story dazu, die uns eine Mexikanerin zugetragen hat. Ob die so genau stimmt, wissen wir nicht genau. Jedenfalls sollten da wohl hauptsächlich so Landreformen beschlossen werden. Ne? Also sollte diskutiert werden oder beschlossen werden, ne? Nach dem Aufstand, wie wird das Land verteilt. Die Landfrage ist da enorm wichtig. Die Frauen in der EZLN haben wohl die Entscheidung blockiert und gesagt, bevor nicht das revolutionäre Frauengesetz für uns beschlossen wird, legen wir gegen jedes weitere Gesetz ein Veto ein. Da haben die Männer ziemlich rumgekrummelt, aber dann ist das Frauengesetz zuerst beschlossen. Da sind ganz wichtige Sachen drin, wie dass Frauen überhaupt Land besitzen dürfen, was sie vorher nicht durften. Dass Frauen eine freie Wahl ihrer Partner haben, etc. Also Forderungen, die uns schon ziemlich krass vorkommen, irgendwie, aber die 1993 noch auf die Tagesordnung gestellt werden mussten von den Frauen in der EZLN.
Und auch zum Teil heute noch nicht alle so umgesetzt sind, wie es scheint.
Genau, das ist wichtig darauf hinzuweisen, ne? Natürlich ist auch diese Gesetze nicht als mit der Verabschiedung als gewährleistet zu nehmen, ne? Sondern das sind Gesetze, die sind aus einer bestimmten Not raus entstanden irgendwie und die brauchen Zeit oder die decken sich nicht immer mit den Tatsachen, auch heute noch nicht leider. Genau. Am 01.01.1994 kommt es dann zu einem Aufstand der Zapatistas. Der kommt für die Weltöffentlichkeit, aber auch für die mexikanische Öffentlichkeit recht überraschend. In den Morgenstunden laufen Tausende von eben maskierten Guerilleros und Guerilleras in verschiedene Provinzhauptstädte in dem Bundesstaat Chiapas ein. Die sind ja ausgerüstet irgendwie mit Gewehren, teilweise nur Holzgewehre und Attrappen, teilweise nur Macheten irgendwie, ne? Aber es ist einfach eine bedeutende Anzahl und eine Art Paukenschlag. Das Datum ist nicht zufällig gewählt von dem Aufstand, nämlich an eben diesem Tag tritt ein Freihandelsabkommen in Kraft, das sich NAFTA nennt. Das ist ein Freihandelsabkommen zwischen Kanada, den USA und Mexiko, was weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft oder vor allem auf die ländliche Bevölkerung von Mexiko hat, ne, die dann natürlich mit Importgetreide etc. Eingedeckt wird aus den USA, was in den USA subventioniert wird, was letztlich halt der ländlichen Bevölkerung in Mexiko auch die Existenzgrundlage entzieht. Ja, an diesem Tag erklären die Zapatistas der mexikanischen Regierung den Krieg, ihrem Militär und ihrer Polizei. Sie nehmen 7 Provinzhauptstädte ein, zwar nicht die Hauptstadt von Chiapas, das ist Tuxtla, das liegt einfach zu weit weg vom Schuss irgendwie, aber Städte wie San Cristóbal de las Casas, was war noch dabei? Ocosingo. Also es sind relativ große Städte, das Gebiet ist super ländlich geprägt, das sind normalerweise nur ganz kleine Dörfer und ein paar Holzhütten und sowas und ganz wenige größere Städte, wo dann auch Infrastruktur wie Ärzte oder Verbindungswesen etc., also Transportwesen und sowas existieren. Die Städte werden von ihnen eingenommen. Es kommt zu 12 Tagen von militärischen Auseinandersetzungen. Das heißt, es gibt auf beiden Seiten Tote. Danach ziehen sich die Zapatistas ins Hinterland zurück. Ne? Die mexikanische Armee merkt es natürlich irgendwann, ne, dass es da knallt. Und es werden starke Truppenverbände der mexikanischen Armee runter nach Chiapas geschickt, die Zapatistas nach und nach auch zurückdrängen. Ne? Die mexikanische Regierung setzt Helikopter ein etc. Das ist alles Kriegsgerät, wo die Zapatistas auf offenem Feld keine Chance dagegen haben. Die verziehen sich aber wieder auf ihren Pfaden in den Dschungel und in den Urwald und machen die Straßen hinter sich mit Bäumen etc. zu, sodass die Armee erstmal keine Chance hat, ihnen zu folgen. Die Regierung wird auch aufgrund von Protesten in Mexiko, vor allem in Mexico City, als auch aber auch weltweit, international, auch zu einer Waffenpause gedrängt. Ne? Also einmal ein Grund war sicherlich auch, dass sie erstmal nicht weiterarbeiten konnten, also ihre militärischen Operationen nicht weiter ausführen konnten, weil sie den Zapatistas einfach nicht in die Berge folgen konnten mit ihrem Gerät. Zweitens wurde aber auch Mexico City zum Beispiel tagelang lahmgelegt durch massive Proteste von Millionen von Menschen, die sich mit den Forderungen der Zapatistas solidarisierten. Also auch wenn, da waren sicherlich auch Menschen dabei, die jetzt vielleicht kein Gewehr in die Hand genommen hätten, aber die Forderungen der Zapatistas waren einfach so gestellt, dass sie große Teile der Bevölkerung angesprochen haben. Und dann eben waren die Straßen von Mexico City voll mit Leuten, die gesagt haben, auch wir sind Zapatistas, auch wir stellen die gleichen Forderungen. Nach diesem Aufstand, die Zapatistas, diese bewaffneten Strukturen der Zapatistas, die ziehen sich in die Berge zurück. Es kommt dann aber in diesem ländlichen Gebiet, in Chiapas, das war natürlich im Voraus geplant, zu massiven Landbesetzungen. Chiapas war, das haben wir vorher erwähnt, aufgeteilt in große Fincas. Das waren ein paar Großgrundbesitzer, die halb Chiapas besessen haben oder riesige Ländereien hatten. Die werden jetzt enteignet. Sie werden vor die Wahl gestellt. Sie können auch auf ein Stückchen Land von ihrer ehemaligen Finca haben und weiterarbeiten. Die meisten sind aber einfach gegangen. Und die Zapatistas teilen das Land auf in kleinere Parzellen und geben es an Familien, an Bauernfamilien eben weiter. Interessant ist da anzumerken, dass nicht nur die Zapatistas den Moment nutzen und Landbesetzung machen, sondern zig andere verschiedene indigene und Bauernorganisationen auch, die sich den Zapatistas anschließen in den Landbesetzungen.
Okay. Hier haben wir kurz aufgelistet, was denn diese Forderungen am Anfang des Aufstandes waren. Und das waren zum einen ja Landreform, hatte Robin ja schon gesagt. Was ganz wichtig war, nach der Revolution gab es den Artikel 27 in der mexikanischen Verfassung und darin bestand das Recht, kollektiven Landbesitz zu haben. So hatten die gesamten indigenen Dörfer ihre traditionellen Ejidos, hieß das, beibehalten. Also es sind kommunale, kollektive Landbesitz, kommunaler, kollektiver Landbesitz, der nicht privatisiert werden konnte. Und im Zuge dieser NAFTA-Verhandlungen wurde halt dieser Artikel 27 aus der mexikanischen Verfassung gestrichen und damit wurden diese Ejidos, die Lebensgrundlage vieler Gemeinden gebildet haben, auf einmal privatisierbar und wurden auch privatisiert. Und daher halt die Forderung nach Landreform und dann natürlich auch nach der Landreform nach Aufteilung des Besitzes. Außerdem ein Rücktritt der Regierung, die sie als undemokratisch, zu dem Zeitpunkt regierte ja die PRI, die mexikanische Staatspartei, seit 1929, wurde aber mittlerweile nach 71 Jahren abgewählt. Und freie und demokratische Wahlen, Autonomie für die indigenen Gemeinden und soziale Gerechtigkeit in Chiapas und Mexiko. Also an diesen Forderungen kann man halt auch sehen, dass halt die Leute in Mexico City, aber auch in anderen Teilen Mexikos einfach sehr viele Anknüpfungspunkte hatten. Insgesamt war in Mexiko halt die Stimmung schon so, dass es gegen diese PRI-Partei rumorte und viele Leute gegen die PRI waren und so gab es die Möglichkeit, dass die Leute sich solidarisierten. Was wir ganz interessant fanden hierbei, war, dass im Gegensatz zu vielen anderen Guerilla-Organisationen die Zapatistas niemals das Ziel hatten, die Staatsmacht zu übernehmen. Also schon von vornherein ein ganz anderer Ansatz als andere Leute. Sie hatten zwar gesagt, wir marschieren auf Mexico City, aber dann werden freie Wahlen abgehalten und nicht, dann übernehmen wir die Macht. Also nach den ersten 14 Tagen gab es zwar erstmal keine militärischen Konfrontationen mehr, aber nachdem das Ganze so ein bisschen ruhiger geworden sind, hat dann 1995 die mexikanische Armee nochmal eine Offensive gestartet und dann mit einem anderen Konzept. Dieses Konzept nennt sich Krieg niederer Intensität und wird an einer Schule in den Vereinigten Staaten gelehrt und wurde aus den Erfahrungen in Vietnam und in anderen Aufstandsgebieten entwickelt. Das Ganze ist dann halt im Gegensatz zu dem maoischen Duktus, wie ein Guerillero muss sich wie ein Fisch im Wasser bewegen, ist es dem Fisch das Wasser entziehen. Also es ist halt so, dass die Zapatisten halt über diese Unterstützungsbasen halt Zuflucht in den Dörfern bekommen können, von dort Essen bekommen und so weiter. Und das Ziel dieser Strategie ist es, halt diese Unterstützung den Guerilleros zu entziehen. Und da gibt es drei Strategien, die miteinander wirken. Das ist zum einen eine politisch-zivile, also es werden Kooperationspartner gesucht, es wird in Dörfer gegangen und gesagt, ja, wenn ihr aufhört, die Zapatistas zu unterstützen, dann bekommt ihr irgendwie T-Shirts, ihr bekommt eine Schule, ein Krankenhaus, was weiß ich, also halt irgendwie Unterstützung halt in Form von Wertsachen und politischen Zugeständnissen. Die zweite ist eine auf einer psychologischen Ebene, da es kommt zu selektiver Gewalt und es kommt zu einer Straflosigkeit. Also es ist so, dass es paramilitärische Gruppen sich gebildet haben, die Übergriffe auf Zapatisten verübt haben, ohne dass danach diese verfolgt wurden. Und auch die Polizei und das Militär haben Übergriffe auf zivile zapatistische Unterstützungsbasen verübt, ohne dass es da irgendwelche Folgen für gab.
Und es ist halt schon bezeichnend und schafft ein ganz bestimmtes Klima, wenn einfach klar ist, dass man zapatistische Dörfer überfallen kann oder bekannte Zapatistas, ohne dass es zu Konsequenzen kommt. Und das auch einfach die Erfahrung der Menschen ist. Ne? Immer wenn Zapatistas überfallen werden, irgendwie kommt es nicht zu einem Prozess oder werden die Leute freigesprochen. Das regt natürlich auch dazu an, irgendwie solche Sachen zu begehen und Leute einzuschüchtern.
Und als dritte Ebene dieser Strategie ist die kommunikative Mediale. Also es wird von der Regierung werden Berichte in den Medien erkauft, die mit Absicht falsch sind, um ein bestimmtes Klima zu schüren. Also es ist dann auf einmal so, dass in ganz vielen verschiedenen Zeitungen auf einmal der gleiche Artikel am gleichen Tag erscheint, wo bestimmte Leute denunziert werden, wo bestimmte Vorfälle, die es gab, wie Übergriffe von Seiten der Regierung anders dargestellt werden und halt so ganz klar von der Regierung und von anderen Stellen aus finanziert. Und das Ganze, um halt in der Bevölkerung die Unterstützung für die Zapatisten sinken zu lassen. Also auch halt dann in den Städten, wo halt Zeitungen auf jeden Fall mehr gelesen werden, auf dem Land, wo es halt eine breite Unterstützung gab, halt über Berichterstattung diese Unterstützung denen zu entziehen. Und ja, die Folge für dieses Gebiet war die Paramilitarisierung. Es kam zu Massenvertreibungen und einem, ja, wie Robin gesagt, einem Klima der Angst mit einem Höhepunkt 1997 in Acteal, Das ist dann auch um die Welt gegangen. Da kam es zu der Ermordung von 45 Zivilisten, hauptsächlich Frauen, Kinder und Alte, in einer Dorfkirche, die von Paramilitärs einfach erschossen wurden. Ja, Frauen, Kinder und Alte nur, weil es ja immer so ist, die Männer sind irgendwie in den Feldern oder laufen dann halt weg, weil man halt auch denkt, die werden eher nicht überfallen. Und dann war es aber diesmal anders und die waren in der Kirche und wurden alle erschossen. Ist es dann auch so, halt auch hier wieder war es erst so, dass es lange Jahre Straflosigkeit für die Täter gab, aber weil es halt so eine große weltweite Öffentlichkeit gab und auch von anders als nur linken Stellen Kritik, hat die Regierung die direkten Täter festgenommen und die wurden auch verurteilt. Aber die Leute, die erst diese Paramilitarisierung ermöglicht haben, die auch mit Waffen ausstatten und halt auch die Straflosigkeit in anderen Fällen gewährleisten, wurden halt nie zur Rechenschaft gezogen.
Also wir waren 2007, warst du da?
Ja.
2007 waren wir in Acteal, in diesem Dorf. Da war eine 10-jährige Feier, in Anführungszeichen, ein 10-jähriges Gedenken irgendwie an dieses Massaker. Und es stand halt auch unter dem Motto irgendwie 10 Jahre Straflosigkeit. Weil es wurden zwar ein paar Leute ins Gefängnis gesteckt aus Nachbardörfern, die da wohl dabei gewesen sind beim Erschießen oder beim Anzünden von dieser Kirche, aber die Leute, die es wirklich befohlen haben und diese Übergriffe ermöglicht haben, die sind halt nie zur Verantwortung gezogen worden. Und es dauert bis heute an, der Kampf, vor allem um die Anerkennung, dass es Unrecht war, na, zumindest für die Hinterbliebenen. Muss man dazu sagen, das ist eine christlich-religiöse Gemeinde, die sich mit den Forderungen der Zapatistas solidarisiert hat, aber nicht zu Waffen gegriffen hat. Das ist eine pazifistische Gemeinde, die nennt sich Las Abejas, die Bienen. Ist einfach eine andere Organisation, die es aber halt auch in diesem Klima der Paramilitarisierung einfach erwischt hat. In diesem Sinne. Und das hält bis heute an. Also diese Straflosigkeit und der Kampf auch darum, die Verbrechen, die begangen worden sind, anerkannt zu bekommen. Und letztlich natürlich mit der Hoffnung auch noch die Täter, die dahinter standen, irgendwie dran zu kriegen.
Ja, also die Täter, die dahinter standen, sind natürlich Richter, Politiker und sowas, alles, die halt das verhindert haben und die auch heute noch an der Macht sind. Und insofern ist es ein schwerer Kampf. Ja, vielleicht wird er irgendwann gewonnen.
Machst du gerade?
Okay, ja, also... Ab dem Waffenstillstand kam es dann zu Verhandlungen zwischen den Zapatistas und zwischen der Regierung. Und es gab entsprechend den Forderungen, die ich vorhin aufgezeigt hatte, verschiedene Verhandlungsblöcke, also verschiedene Themen, die verhandelt werden sollten. Und der erste Block wurde verhandelt zu indigenen Rechten und indigener Kultur. Und da gab es auch ein Ergebnis, das wurde 1996 sowohl von den Vertretern der Zapatistas als auch von der Regierung unterzeichnet, das Abkommen von San Andres nach dem Ort, wo diese Verhandlungen geführt wurden. Dann musste das Ganze natürlich noch in nationale Gesetze umgesetzt werden und die Zapatistas und auch ihre Unterstützer haben halt gedacht, so, das wird jetzt irgendwie bald passieren. Über die Jahre ist es halt immer wieder, sind andere Sachen passiert, aber nie wurden diese Gesetze umgesetzt. Bis 2001, wo etwas im Parlament verabschiedet wurde, was sich Ley Indígena nennt, also indigenes Gesetz. Und das war eine Umsetzung dieses Abkommens, aber in einer total abgeschwächten und total verstümmelten Form. Es war sogar so, dass einige Rechte zu indigener Kultur und Sprache und so verschlechtert wurden in einigen Bundesstaaten durch die Verabschiedung dieses Gesetzes. Und mit der Verabschiedung dieses Gesetzes kam es auch zu einem endgültigen Bruch der Zapatistas mit der politischen Klasse Mexikos, mit den Parteien. Zu dem Zeitpunkt gab es dann ja auch eine linke Partei im Parlament. Aber auch mit dieser Partei haben sie halt gesagt, arbeiten wir nicht mehr zusammen, weil auch sie die Verabschiedung dieses Gesetzes unterstützt haben. Ja. Das ist halt so ein ganz wichtiges Datum für das Fortschreiten der zapatistischen Bewegung, die vorher immer noch an das Parlament appelliert hat. Es war auch irgendwann mal eine Zapatistin im Parlament, die erste Indigene, die im Parlament gesprochen hat, um sich für diese Gesetze einzusetzen. Aber am Ende hat die Regierung halt was ganz anderes verabschiedet und damit halt der Bruch mit der politischen Klasse.
Genau. Also vielleicht nur ergänzend dazu, es gibt diese PRD, die, so, würde ich sagen, eine Art sozialdemokratische Partei darstellt und von vielen lange Zeit so als die Alternative zu diesen alteingesessenen und durch korrupten Parteien wahrgenommen wurde. Es hat sich jetzt aber nach und nach herausgestellt, dass auch diese PRD ebenfalls korrupt ist. Ne? Und zum Beispiel gerade in Chiapas, wo sie tatsächlich einen Bundesstaat gewonnen hatten, Da gab es so viele Verknüpfungen auch und Verstrickungen mit den anderen Parteien, dass es so war, dass sich einfach letztlich ein ehemaliger Top-Kandidat der PRI, diese uralten Partei, einfach in die PRD hat umschreiben lassen. Also je nachdem, welche Partei die Wahlen gewinnt, wechseln einfach die alten Funktionäre ihre Parteizugehörigkeit und machen dann halt mit dem unter anderem Namen weiter. Und die gleiche Scheiße wie vorher halt. Und das ist mittlerweile aber auch in Mexiko dann so durchgedrungen. Aber ich denke, das war dann auch ein wichtiger Punkt, dass die Zapatistas das ganz klar auch gesagt haben, irgendwie, dass, also nicht nur diese Abstimmung jetzt in dem Parlament, sondern auch die sonstige Praxis davor und auch jetzt danach, dass die einfach gezeigt haben, dass die politischen Parteien, die im Parlament vertreten sind, keine wirkliche Alternative für die sozialen Bewegungen darstellen. Ja, als Folge von diesem Bruch mit diesem Abstreifen dieser Hoffnungen in die parlamentarische Demokratie von Mexiko kam es dann zu einer eigenständigen Umsetzung der indigenen Autonomie. Ne? Zapatistas haben sich gesagt, okay, wir können einfach auf niemand anders vertrauen als auf uns selbst. Wir setzen unsere eigene Autonomie jetzt um. Ne? Wir sind da stark genug dazu. Dazu richten sie 5 Verwaltungszentren ein. Die nennen sie Caracoles, das heißt Schneckenhaus. Das ist angelehnt auch an indigene Traditionen, ne, oder Mythen, ne? Weil wie man ins Schneckenhaus reinruft, so kommt es auch wieder raus. Ne? Das war so eine Idee, dass halt irgendwie keine abstrakten Verwaltungseinrichtungen geschaffen werden sollen, sondern basisdemokratische Einrichtungen, die nur das machen, was die Bedürfnisse der jeweiligen Bevölkerung auch tatsächlich sind. Es kommt damit zu einer wichtigen Trennung auch von einer zivilen und einer militärischen Struktur. Das war bis zu diesem Zeitpunkt noch relativ vermischt. Das haben sie auch selber zugegeben. Es gibt immer mal wieder Kommuniqués, zumindest von der Generalkommandantur, also bis zu diesem Zeitpunkt von der Generalkommandantur der EZLN, wo auch ganz klar angesprochen wurde, dass bis zu diesem Zeitpunkt es leider oftmals der Fall war, dass Militärs in die zivilen Belange der Leute oder der Dörfer mit reingequatscht haben. Diesem Problem sind sie damit aus dem Weg gegangen, dass sie ihre zivilen zapatistischen Strukturen und die militärischen Strukturen auseinanderhalten. Ab 2003 sind die militärischen Strukturen der Zapatistas im Urwald, in den Camps, und sind quasi abgeschottet. Es existieren daneben diese zivilen Verwaltungseinheiten, Caracoles genannt, die das Alltagsgeschäft und die alltäglichen Belange und die zivilen Belange der Zapatistas in der Region regeln. Im Caracol sitzt in dieser obersten Verwaltungseinheit sitzt eine Junta de Buen Gobierno. Das ist eine Anspielung auf die schlechte Regierung, das Mal Gobierno der offiziellen Regierung. Nennen sie sich die gute Regierung. Und also eben der Rat der guten Regierung sitzt da. In verschiedenen Regionen. Ne? Es gibt 5 verschiedene Regionen, sowas wie Landkreise der Zapatistas. Und jeder Landkreis hat so ein Caracol mit einem Rat der guten Regierung. Gleichzeitig sitzt hier so ein Consejo de la Vigilancia. Das ist ein weiterer Rat, der quasi die gute Regierung überwacht. Eine Art Kontrollinstrument, dass die nicht machen können, was sie wollen. Also die kontrollieren sich gegenseitig und damit wollen sie auch Korruption vorbeugen. Die wechseln auch immer wieder durch. Und das Prinzip in all diesen Strukturen ist dieses, dass es ein imperatives Mandat gibt. Das heißt, diese Strukturen dürfen nur das machen, was ihnen angewiesen wird. Von den Dörfern, letztlich von den Leuten. Und sie sind jederzeit abwählbar. Das heißt, wenn rauskommt, okay, manche Leute sind entweder nicht fähig dazu oder gar korrupt, dann können die jederzeit abberufen werden. Also es ist keine Tätigkeit, die man auf Lebenszeit oder auf viele, viele Jahre ausübt, sondern es existiert sowieso ein Rotationsprinzip und zusätzlich sind diese ganzen Leute, die hier Funktionen ausführen, auch jederzeit abwählbar. Genau, jedes Caracol ist noch aufgeteilt in mehrere Landkreise. In diesen Landkreisen sitzen dann auch wieder Räte, die auf dieser Ebene dann Consejos Autonomos heißen. Die Landkreise sind noch in kleine Gemeinden unterteilt, also eben kleine Dorfgemeinden. Da sitzen dann die Autoridades Locales, also so Dorfautoritäten. Genau, und die stehen halt in regelmäßigem Austausch miteinander. Es gibt regelmäßige Treffen, wo dann diese Gemeindeautoritäten zum Landkreis gehen. Und noch höher. In jedem Caracol sind normalerweise auch spezielle Räumlichkeiten, also genauer gesagt Holzhütten, wo sich dann die verschiedenen Landkreise zum Beispiel zu Besprechungen treffen können. Also es ist wirklich ein relativ lebendiges Verwaltungszentrum. Ja, das Prinzip der Basisdemokratie habe ich schon erwähnt. Gemäß diesem Spruch Mandar obedeciendo, das heißt gehorchend befehlen. Diese Institutionen haben zwar Befehlsgewalt, aber sie üben die nur gehorchend aus. Das heißt, sie hören zuerst auf das, was die Leute ihnen sagen, und dann befehlen sie eben das und nichts anderes. So das Prinzip der zapatistischen Strukturen. Genau, hier haben wir nochmal ein leicht verschwommenes Foto. Diese Punkte hier sind die Caracoles. Es sollen Schneckenhäuser sein, erkennt man vielleicht nicht so richtig.
Also erstmal ist es halt der chiapanekische Bundesstaat.
Genau. Das Ganze ist Chiapas. Und hier sitzen die verschiedenen Caracoles. Man sieht, die sind hier auf den Osten von Chiapas beschränkt. Wie halt auch das zapatistische Einflussgebiet. Genau. Und dann gibt es hier verschiedene Landkreise, die um diese Caracoles rumliegen. Das ist mir keine Legende. Es ist so, diese verschiedenen Farben bedeuten verschiedene Sprachgruppen, ne, oder Ethnien, die sich in dieser zapatistischen Bewegung vereinen oder integrieren. Und man sieht auch, dass hier nicht immer... Nee, Moment, jetzt habe ich gerade was Falsches erzählt. Diese Farben gehören zu diesen Karakollen. Also die Landkreise, die farbigen, gehören jetzt zu diesen und diese grünen gehören zu diesen. Und man sieht hier, dass die verschieden aufgeteilt sind. Teilweise liegen hier diese grünen Landkreise, die eigentlich zu diesem Karakol gehören, näher an diesem anderen. Und das liegt daran, dass es verschiedene Sprachgruppen gibt, die sich meistens um ein bestimmtes Karakol konzentrieren, um sie auch besser verstehen zu können. Das ist so halbwegs rausgekommen, was ich sagen wollte, weil es ein bisschen verschoben. Genau. Das heißt, die Landkreise können selbstständig entscheiden, welchem Karakol sie sich anschließen wollen. Also es muss nicht unbedingt die nächste Verwaltungsstruktur sein, denen sie dann automatisch zugeschrieben werden, sondern die können per Abstimmung einfach entscheiden, welchen Karakol sie sich anschließen wollen. Die Karakols sind natürlich auch haben dann unterschiedliche Tendenzen. Also erstmal werden oftmals unterschiedliche Sprachen gesprochen und die Gegenden sind auch wirklich unterschiedlich. Also wenn man diese Karakols besucht, ich war jetzt in vier von diesen fünf Karakols, in diesen vier unteren, die habe ich alle mal besucht, die sehen ganz anders aus. Man wird unterschiedlich begrüßt, die Leute gehen anders miteinander um, also man kann einfach Unterschiede so erkennen. Obwohl das alles eben hier in Chiapas ist, aber es sind halt ganz viele verschiedene Gruppen, die sich da unter dem Dach der Zapatistas versammelt haben. Genau, hier war ich in einem so einem Caracol drin und mit zwei Leuten, die ich kennengelernt habe aus Frankreich. Und so sieht es dann aus, so wird man dann empfangen von diesem Rat der guten Regierung. Also man kann sich da einfach anmelden irgendwie, dann sagt man kurz seinen Namen oder zeigt kurz seinen Ausweis, dass sie ungefähr einen Überblick haben. Und dann kriegt man quasi so einen Termin, ne? Wartet 5 Minuten und kann dann da reingehen und die was fragen, wenn man irgendwelche Fragen hat oder was überreichen, wenn man zum Beispiel wie Sodi Geld mitbringt oder so. Die achten darauf, dass es meistens gegendert ist. Dieses Team vom Rat der guten Regierung funktioniert nicht immer, aber meistens. Und die sitzen dann halt mit ihren Pasamontañas, also mit ihren Cappies da. Auch nicht in allen Caracols. Also manchmal scheißen die einfach drauf und nehmen ihre Kapuzen runter und denken sich, ist eh egal. Manchmal wird man so empfangen. Genau, da kann man eben Fragen stellen, Untersuchungen anstellen. Wie gesagt, es ist eine Freundin, die hat jetzt gerade eine Abschlussarbeit über verschiedene Regierungssysteme geschrieben. Das sabbatistische System war eins davon.
Im Laufe der Jahre gab es von den Zapatistas immer verschiedene Versuche, sowohl mexikoweit als auch international zu mobilisieren und Bewegungen aufzubauen. Da gab es dann 2005 die 6. Erklärung aus dem lakonischen Urwald. Also Robin hat ja schon gesagt, es gab immer so Kommuniqués der Generalkommandatur und alle 2 Jahre oder sowas gab es immer die 1., 2., 3., 4., 5., 6. Erklärung aus dem lakonischen Urwald, wo sie so eine generelle Positionsbestimmung gegeben haben. Wo sind wir? Was wollen wir in nächster Zeit machen? Wie sehen wir so ein bisschen die Welt? Wie sehen wir die Situation in Mexiko, die politische? Ja, halt so... So ein, was weiß ich, 10-seitiges Papier. Und diese 6. Erklärung ist relativ wichtig, weil damit die OTRA-Kampagne, die andere Kampagne, gestartet werden sollte.
Und es ist das letzte, also das aktuellste.
Okay. Ja. Also nochmal ein Versuch einer Mexiko- und internationalen Organisierung, soll eine Mobilisierung der Zivilgesellschaft sein und sie ist von unten und links und, wie wir vorhin gesagt haben, ein Bruch mit den Parteien. Alle Leute können da rein, bis auf Parteiangehörige bzw. Parteien. So. Und ist ganz klar antikapitalistisch und antineoliberal. Also mehr als antikapitalistisch sprechen sie vom Neoliberalismus und vom Kampf gegen den Neoliberalismus. Ja. Und die Otra-Kampagne ist seitdem so das Wichtigste, was die Zapatisten initiiert haben und gemacht haben, um über ihre Gebiete hinaus Auswirkungen zu erzielen. Und damit sollte halt, wie gesagt, eine außerparlamentarische Bewegung mexikoweit aufgebaut werden. Ziel des Ganzen ist, eine neue Verfassung, eine antikapitalistische neue Verfassung in Mexiko irgendwie durchzubringen. Und ist offen für alle Menschen und Gruppen, die mit dieser Sekta sympathisieren. Also auch international sind Gruppen aus Deutschland und aus anderen Ländern da eingetragen. Das Ganze funktioniert auch relativ gut mexikoweit. Es gibt in fast allen Städten Gruppen, die sich halt der Otra-Kampagne anschließen und die sich wöchentlich treffen, um über bestimmte Themen zu diskutieren. Ich habe da auch verschiedene besucht. Da werden irgendwie dann, ja, wir haben irgendwie Zeitungsartikel aus der letzten Woche übergelesen, wo halt die in der Region geguckt wurde, was ist passiert. Also Sachen irgendwie neoliberale Wirtschaftsprojekte, was können wir dagegen machen und so weiter. Ja. Das Ganze war aber mexikoweit in zwei Etappen bis jetzt eingeteilt. Das erste war, dass der Delegierte Null, das war wieder so Kommandante Marcos, durch Mexiko gereist ist und erstmal zugehört hat. Also das Zuhören ist im zapatistischen Diskurs relativ wichtig, dass man die Probleme der anderen hört und sich dem erstmal bewusst wird. Und so ist er durch ganz Mexiko gefahren und hat von allen gehört, was denn geht und was jetzt gemacht werden muss. Und in der zweiten Etappe wurde dann die Bewegung in verschiedenen Regionen fokussiert. Und da war zum einen Atenco oder ist Atenco zu nennen. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Das ist südlich von Mexiko-Stadt. Da sollte ein Großflughafen gebaut werden. Und da kam es zu schweren Übergriffen von Seiten der Polizei. Und
gegen Blumenhändler und sowas, ja, die auf diesem Gelände standen halt, wo der Flughafen hätte hin sollen.
Ja, und das war halt weltweit ein Aufschrei, weil es halt Vergewaltigungen, alles Mögliche gab. Und da hat diese Otra-Kampagne halt relativ viel Soli-Arbeit gemacht. Und als zweites dann Oaxaca, davon habt ihr ja vielleicht auch mal gehört, da hat diese APO, wurde da gegründet. Also aus einem Lehrerstreik ist die Stadt für mehrere Monate besetzt gewesen und alle staatlichen Stellen waren auch besetzt. Und auch dort haben versucht, die Zapatisten über diese Otra-Kampagne Unterstützung zu leisten. Also die ganzen verschiedenen Otra-Kampagne-Gruppen. Also das Ganze ist auch so, dass nicht die Zapatistas irgendwie Führer dieser Kampagnen sind, sondern die waren sozusagen Initiatoren, aber jetzt sind sie eine Gruppe von vielen. Ja, und am Ende, also jetzt kommen wir zum Ende unseres kurzen Input-Vortrags.
Also nicht vom Vortrag insgesamt, sondern vom ersten Teil.
Vom ersten Teil, ja. Haben wir uns halt gefragt, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit den Zapatistas? Und da haben wir so selber gemerkt, so seitdem wir politisch aktiv sind in der undogmatischen Linken, gab es eine breite Rezeption davon. Also man hat immer wieder von den Zapatistas gehört. Da haben wir uns gefragt, was sind die eigentlich, was machen die, wie sieht es dort wirklich vor Ort aus? Hier vor Ort hört man halt häufig sehr romantisierende Vorstellungen, romantisierende Bilder sieht man, wollten wir uns das mal persönlich angucken. So. Weiter habe ich jetzt so geschrieben, weil die einen nicht-identitären Diskurs führen. In anderen Artikeln werden sie auch als Diskursguerilla bezeichnet. Also sie gehen halt ganz sehr interessant mit Symbolen und mit Sprache um. Also Robin hatte vorhin schon erwähnt den 1.1.94 in Kraft tretender NAFTA und ihr Kampf gegen den Neoliberalismus, dass sie jetzt am gleichen Tag das gestartet haben. Das mit nicht-identitärer Diskurs ist gemeint, dass es nicht so ist, dass sie sagen, wir kämpfen für die Rechte nur der Indigenen oder für unsere Rechte, sondern es wird immer gesagt, wir sind mehr als Indigenas. Wir sehen uns selber nicht nur als unterdrückte indigene Minderheit, sondern wir sind gleichzeitig Teil einer weltweit irgendwie unterdrückten Schicht. So. Da gibt es ja dieses ganz berühmte Zitat von Marcos, wie ich bin ein Schüler in San Francisco, ich bin eine Prostituierte in Mexiko-Stadt und ich bin, dann hat er noch 10 weitere Sachen und ich bin Zapatista in Chiapas. So. Ja. Also das fanden wir insgesamt noch recht interessant. und dann ein neuartiges Politikverständnis. Also im Gegensatz zu anderen Guerilla-Organisationen wie in El Salvador oder auch Guatemala war es halt nicht so, dass es, dass die Macht übernehmen wollten, die Staatsmacht, und dann einfach einen irgendwie sozialistisch-nationalistischen Staat haben wollten, sondern sie sind halt klar basisdemokratisch und haben halt den Anspruch, dass dann gemeinsam irgendwie demokratisch entschieden wird, wie es weitergeht. Und dann, wie halt mit dieser Otra-Kampagne, der Versuch der Verknüpfung der weltweiten Kämpfe gegen den Neoliberalismus, gegen den Kapitalismus.
Ja. Ja. Gibt es zu diesem ersten Teil vielleicht noch erste Fragen?
Ja? Nach welchem Prinzip findet die Entscheidungsfindung in den einzelnen Instanzen statt? Also nach Mehrheitsbeschluss oder Konsensprinzip? Wie werden da die Entscheidungen getroffen?
Das Problem ist, dass wir als Außenstehende das, glaube ich, schwer bewerten können, irgendwie, wie das tatsächlich stattfindet, diese Entscheidungsfindung. Ne? Also wir waren jetzt noch nicht in irgendeinem Gemeindehaus mal dabei, als tatsächlich was abgestimmt worden ist. Also habe ich jetzt nicht gesehen, ob da jetzt Hände hochgehen, Finger hochgehen oder es zu intensiven Diskussionen kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass es sowohl zur Abstimmung kommt, als auch zu Modellen der Konsensfindung.
Aber es ist nicht so, dass derartige Geräte komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, bloß ihr als Besucher seid da nicht zugelassen. Da bestimmt für euch die Möglichkeit, sich mal so ein Gremium anzusehen.
Naja, problematisch ist ja auch, dass die meisten gar nicht auf Spanisch stattfinden, sondern halt auf der jeweiligen Sprache. Man sowas dann nicht verstehen könnte. Und auch zum Beispiel, wenn wir in Gemeinden oder wenn ich in Gemeinden war, gab es so Treffen, wo halt wir explizit nicht dran teilnehmen durften. So. Ja. Und das Problem ist, man kann das halt nicht nachlesen, das ist nicht insofern institutionalisiert, als dass es irgendwie eine Satzung gibt und darin steht, Entscheidungen werden so und so getroffen, sondern Entscheidungen werden halt irgendwie getroffen so. Und ich denke, wenn man sie fragen würde, dann sagen sie, sie entscheiden es natürlich zusammen, aber natürlich gibt es auch da informelle Hierarchien und anderes so. Ja.
Und ich glaube auch wirklich, dass es kein ganz einheitliches System gibt, weil die wirklich auch die Organisation schon recht unterschiedlich ist. Also nur so Basisprinzipien gelten natürlich für alle irgendwo, aber in den unterschiedlichen Caracoles wird es zum Beispiel auch schon unterschiedlich gehandhabt. Ne?
Ja? Wie wird Recht besprochen? Also gibt es Gerichte? Ich mache das auch der Wahl.
Es gibt eine sabbatistische Gerichtsbarkeit. Also sie behalten sich zwar immer auch die Möglichkeit vor, Leute, vor allem wenn es Streitigkeiten mit Nicht-Sabbatistas gibt, da auch rechtliche Instanzen des mexikanischen Staates mit einzuschalten oder mit einzubeziehen. Aber sie haben auch eine eigene Rechtsprechung. Wie die jetzt im Detail funktioniert, das kann ich dir leider nicht sagen. Aber die gibt es auf jeden Fall und die sieht anders aus als die mexikanische. Also da gibt es, eigentlich keine Gefängnisse zum Beispiel auf sabbatistischem Gebiet. Ne? Es gibt so einen Bau, der wurde vielleicht mal, der wird vielleicht mal so als eine Art Ausnüchterungszelle benutzt, aber es gibt zum Beispiel keine Gefängnisbauten oder sowas. Es gibt dann andere Regeln und andere Methoden, solche Streitigkeiten zu regeln und beizulegen. Ich denke auch Tradierte halt irgendwie.
Schon fest in Gesetzeskategorien quasi? Oder macht das auch
jedes Mal? Also es gibt ja zum Beispiel Gesetze, die im revolutionären Frauengesetz festgeschrieben sind, ne? Dass zum Beispiel keine Frau zwangsverheiratet werden darf oder dass ihr Land besitzen darf. Das heißt, wenn der Mann stirbt, ist das Land nicht wie vorher einfach an den Bruder von dem Mann geht, sondern zur Frau zum Beispiel, weil die ihm näher steht. Also ich denke, es gibt so einen Grundsatzkatalog. Ob es jetzt so ein ausgearbeitetes Gesetzbuch gibt, wage ich zu bezweifeln.
Nee, also würde ich abstreiten so. Aber es ist zum Beispiel auch, was ich interessant finde und auch gut, dass einige Gesetze fallen sozusagen raus. Also zum Beispiel gibt es ja relativ viel illegale oder illegalisierte Migration von Guatemala Richtung nach Mexiko rein. Und es ist halt so, dass die Zapatistas diese Leute nicht irgendwie an den mexikanischen Staat ausliefern, sondern diese unterstützen und ihnen ja helfen und es nicht die wieder nach Guatemala zurückbringen oder so.
Also es gibt da Regeln, die Schlepper, die auch Kohle von denen nehmen und die oft ja auch einfach so aussetzen irgendwo, die Migranten und Migrantinnen, die werden eingecasht, ihnen wird das Geld abgenommen, an die Migranten wieder verteilt und die dann aber halt laufen gelassen, wohin sie wollen.
Und man hat dann auch verschiedene Sachen, wie bei einem Vortrag, da kam dieselbe Frage auf und da hat jemand anders berichtet, dass zum Beispiel gibt es das Gesetz, dass keine Drogen zu sich genommen werden dürfen, produziert werden dürfen auf zapatistischem Gebiet. Und der hatte erzählt, dass dann, wenn jemand besoffen ist, der irgendwie in ein Loch kommt und er da drin bleiben muss, bis er wieder rausklettern kann. Oder so.
Ja. Also das war übrigens auch eine sehr wichtige Regelung in dem revolutionären Frauengesetz, dass Alkoholkonsum auf zapatistischem Gebiet verboten wurde, weil es einfach massive Probleme gab mit betrunkenen Männern, die erstmal halt oftmals ihren Monatslohn halt in den Städten, wo sie ihn bekommen haben, gleich wieder versoffen haben und zweitens halt auch zu massiven Gewaltanwendungen speziell gegenüber von Frauen kamen, von alkoholisierten Männern. Deshalb war das auch eine der zentralen Forderungen von den Frauen, die da aufgenommen wurde und die auch gilt. Also die natürlich auch manchmal nicht eingehalten wird, aber ich habe jetzt noch keinen Sabbatist da mit einer Bierflasche in der Hand gesehen oder mit einem Tequila.
Ich weiß nicht, ob das später vielleicht noch darauf zurückkommt, aber mich würde interessieren, wie Bildung bei den Zapatisten abläuft. Könnt ihr dazu vielleicht ein bisschen sagen?
Ja, das sind zwei Bildung und Gesundheit ist so ein kleiner Bereich, den sollte man vielleicht auch irgendwann mal in den Vortrag mit aufnehmen, irgendwie mit Folie. Die Zapatistas haben sowohl ein eigenes Bildungssystem als auch ein eigenes Gesundheitswesen geschaffen mit der Errichtung von ihren Strukturen. Auch aus der Erfahrung raus, dass es staatlich nichts taugt in diesen Gemeinden und sie von diesen, sowohl von der Bildung als auch vom Gesundheitswesen ausgeschlossen werden als Indigenas oder auf jeden Fall heftig diskriminiert. In Folge wurden Schulen eröffnet, zapatistische Schulen mit zapatistischem Lehrpersonal, natürlich auch mit einem ganz anderen Lehrplan, und zapatistische Krankenhäuser und Pflegestationen. Und das ist auch so nach ein bisschen, ich weiß nicht, nennt man Schneeballprinzip, also jedenfalls so gestaffelt aufgebaut. Es gibt wenige Krankenhäuser, die in den Caracoles jeweils sind. Ne? Also in diesen größten Verwaltungsstrukturen, da steht dann zum Beispiel auch in dem Caracol Oventic, ich weiß nicht, ob ich da nachher noch, da habe ich nachher, glaube ich, auch noch ein Bild davon, steht ein Krankenhaus. Das ist recht gut eingerichtet, wurde auch viel unterstützt von Soli-Gruppen aus Italien zum Beispiel. Da steht dann ein Krankenwagen davor, ein zapatistischer. Steht dann drauf irgendwie Ambulancia Zapatista und noch der Name irgendwie DAX, ne, von diesem ermordeten Antifaschisten aus Madrid. Es sieht aus wie ein normaler Krankenwagen mit so Neonrot und sowas. Man erkennt es erst gar nicht, bis man es dann wirklich sieht oder bis man dann die Sachen drauf liest. Und die gewährleisten halt eine Notversorgung von schlimmen Fällen. Also das sind wirklich gut, relativ gut für die Region, enorm gut ausgerichtetes Krankenhaus. Daneben gibt es dann so kleinere Gesundheitsstationen. Zack, wir wollten eher. Kleinere Gesundheitsstationen in größeren Dörfern und Promotores de Salud. Das heißt, das sind Leute, die regelmäßig zu Ausbildungen gehen und die dann in ihre Dörfer zurückkehren und so Art erste Hilfe leisten können. Das heißt, es wird versucht, so kleine Probleme auf dem untersten Level zu lösen, in der Gemeinde noch am besten Fall, mit quasi, ne, mit so einer Art Pflegepersonal oder mit Leuten, die sich halt kurz ausbilden lassen, und heftiger Fälle dann in den Krankenhäusern. Und mit der Bildung ist es auch so. Also in den Caracoles gibt es dann sowas wie Oberstufen oder sowas, was mit Gymnasien vielleicht Vergleichbares, und auf einer niedrigeren Ebene halt Grundschulen und Kindergärten, die von den Zapatistas geschaffen wurden.
Ja, und das Ganze ist halt so dieses Wichtige, dieses Promotoren, also so Promotores und wie nennt man es auf Deutsch? Ja, da bleiben wir mal spannend. Also Promotores, das ist so, dass irgendwelche Leute aus Mexiko oder aus Mexico City oder auch aus Europa und den USA dorthin kommen, in die Caracoles, und die machen dann sowas wie Workshops, Intensivworkshops, irgendwie ein Wochenende, eine Woche, zwei Wochen zu bestimmten Themen, also sowohl Bildungssachen als auch Medizinsachen, und dann einige Leute aus dem Gemeinden verpflichten sich für zwei Jahre ist es, glaube ich, in dem Bereich zu arbeiten, und dann nehmen sie halt teil an diesem Workshop, und dann gehen sie in die Gemeinden und geben dort halt Unterricht bzw. heilen und versuchen dort in der Gemeinde wieder weiter Leute auszubilden, dass es halt ja immer mehr Leute, ne, die Möglichkeit haben, Lehrer zu sein und auch Leute zu heilen. Ja, und in den Schulen ist es so, es gibt einen anderen Lehrplan. Was ganz wichtig auch ist, ist die Sprache. Also häufig war es so, dass in staatlichen Schulen halt nur Spanisch gesprochen werden sollte und auch durfte. Und in diesen Schulen wird halt auf der jeweiligen indigenen Sprache unterrichtet und halt auch diese Sprache unterrichtet.
zusätzlich dann zum Spanischen. Also Spanisch geht es dann schon auch mit. Aber da ist halt Spanisch dann eher Fremdsprachenunterricht so.
Ja. So was wie eine Uni gibt es dann aber auf keinen Fall.
Also auf zapatistischem Gebiet gibt es keine Uni. Es gibt mittlerweile in San Cristobal etwas, das nennt sich Uni de la Tierra, also Universität der Erde. Und das ist nichts Zapatistisches, aber es ist ja ganz klar so ein linkes Projekt mit starker Affinität zu den Zapatisten. Und dort finden auch häufig diese Mexiko- und internationalen Encuentros, also Treffen statt. Wurde lustigerweise irgendwie vom deutschen, wie heißt das nochmal?
Vom Technischen Hilfswerk Deutschland finanziert. Ja. Ich glaube, die haben nicht wirklich gewusst, was sie da finanzieren, aber das ist eine coole Sache.
Ja, und da, dort werden halt viele Leute aus den zapatistischen Gemeinden, aber auch aus anderen Gemeinden hingeschickt. Und da kriegen sie eine Ausbildung, sowohl sozialwissenschaftlich, aber immer auch ganz, ganz konkret, irgendwie Agrikultur und
Biolandbau zum Beispiel.
Ja. Und ja, das ist halt die Universität, wo die Zapatisten hingehen, werden sie dort doch wollen.
Wobei man dazu schon dazu sagen muss, irgendwie, dass diese Gebiete und die meisten zapatistischen Gemeinden einfach ganz krass landwirtschaftlich geprägt sind. Wo die Leute dann meistens, wenn sie aus der Schule draußen sind, sofort auf den Feldern einfach arbeiten. Wie die meisten Leute um sie herum halt auch.
Und auch als Kinder oder als Jugendliche schon das Ganze tun.
Klar.